Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim 9er-Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Zur Genealogie der Moral ist eine philosophische Streitschrift von Friedrich Nietzsche, die 1887 erschien und zu seinen einflussreichsten Werken zählt. Das Buch untersucht nicht Moral als festes System, sondern fragt nach ihrer Herkunft, ihrer psychologischen Funktion und ihren historischen Bedingungen. Nietzsche entwickelt dafür eine genealogische Methode, er rekonstruiert, wie Begriffe wie Gut, Böse, Schuld, Gewissen und Askese entstanden sind und welche Machtverhältnisse sie stützen. Im Zentrum steht die Kritik an der christlich geprägten Moral, die er als Ausdruck von Ressentiment, Umwertung und Verinnerlichung von Gewalt beschreibt. Die Schrift ist keine leicht zugängliche Einführung, sondern eine radikale Analyse moralischer Selbstverständlichkeiten. Gerade darin liegt ihre Bedeutung, sie zwingt dazu, moralische Überzeugungen nicht nur zu bejahen, sondern nach ihren Ursprüngen, Interessen und Wirkungen zu befragen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens, Nietzsches genealogische Methode als Kritik an moralischer Selbstverständlichkeit. Das Buch ist weniger eine systematische Ethik als eine Untersuchung der Herkunft von Werturteilen. Nietzsche will zeigen, dass Moral nicht einfach gegeben oder natürlich ist, sondern historisch geworden und durch Kämpfe um Deutung geprägt wurde. Die genealogische Methode fragt daher nicht zuerst, ob eine Norm wahr oder falsch ist, sondern wie sie entstanden ist und welche Funktionen sie erfüllt. Damit verschiebt Nietzsche die Debatte von der Begründung zur Herkunft. Diese Perspektive ist wichtig, weil sie die scheinbare Selbstverständlichkeit moralischer Begriffe auflöst. Wer Moral genealogisch betrachtet, erkennt, dass Werte an bestimmte Lebensformen, Machtverhältnisse und psychische Dispositionen gebunden sein können. Genau darin liegt der Angriff auf traditionelle Ethik-Moral, erscheint nicht mehr als neutrale Ordnung, sondern als geschichtliches Produkt, das kritisch geprüft werden muss. Die Methode ist also zugleich ein Analyseinstrument und ein Angriff auf den Anspruch moralischer Allgemeingültigkeit. Zweitens, Herrenmoral und Sklavenmoral als Deutung des Wertkonflikts. Ein zentrales Thema ist die Unterscheidung zwischen Herrenmoral und Sklavenmoral. Nietzsche beschreibt damit zwei unterschiedliche Arten, Werte zu setzen. Die Herrenmoral geht von Stärke, Selbstbejahung, Rang und Lebensfülle aus. Das Gute ist hier mit Vornehmheit, Macht und bejahter Existenz verbunden. Die Sklavenmoral entsteht dagegen aus Ohnmacht, Abhängigkeit und Ressentiment. Sie bewertet das Starke und Mächtige als böse und erhebt Eigenschaften wie Demut, Gehorsam und Mitleid zum moralischen Ideal. Diese Gegenüberstellung ist keine bloße historische Typologie, sondern ein Modell für Wertentstehung. Nietzsche will zeigen, dass moralische Urteile oft aus Reaktionen auf soziale Unterlegenheit hervorgehen. Dadurch werden Werte zum Ergebnis eines Kampfes um Deutungshoheit. Der Begriff der Umwertung ist hier entscheidend, was einst als vornehm galt, wird moralisch abgewertet, während das Schwache als gut erscheint. Nietzsche kritisiert nicht nur einzelne Normen, sondern den Mechanismus, durch den Wertungen ihren Ursprung verschleiern und sich als allgemein verpflichtend ausgeben. Drittens, Schuld, schlechtes Gewissen und die Verinnerlichung von Zwang. Besonders prägnant ist Nietzsches Analyse von Schuld und schlechtem Gewissen. Er deutet das Gewissen nicht als angeborene moralische Stimme, sondern als Ergebnis einer langen Geschichte der Disziplinierung. Triebe, die früher nach außen entladen wurden, werden unter sozialem Zwang nach innen gerichtet. So entsteht ein subjektives Innenleben, in dem sich Aggression, Schuldgefühl und Selbstüberwachung bündeln. Diese Sichtweise ist philosophisch und psychologisch, zugleich Moral wird als Form der Einprägung von Macht sichtbar. Das schlechte Gewissen ist für Nietzsche nicht einfach Zeichen höherer Sensibilität, sondern das Resultat unterdrückter Impulse. Schuld entsteht ebenfalls nicht in erster Linie aus einem abstrakten Rechts- oder Sittengesetz, sondern aus Schuldverhältnissen, Verpflichtung und Strafe. Die moralische Person wird dadurch in ein System der Selbstkontrolle eingebunden. Nietzsches Pointe liegt darin, dass moralische Innerlichkeit nicht frei geboren wird, sondern durch historische Gewaltformen entsteht. Damit kritisiert er jede Moral, die sich als reine Stimme des Gewissens darstellt, ohne ihre soziale und psychische Entstehung mitzudenken. Viertens. Die Kritik an christlicher Askese und mitleidsbasierter Moral, ein weiterer Schwerpunkt des Buches, ist die Kritik am Christentum als moralischer Kulturmacht. Nietzsche sieht in der asketischen Ideologie eine Form von Lebensverneinung, die Triebe nicht integriert, sondern umdeutet und gegen das Leben selbst wendet. Die asketische Haltung verspricht Reinheit, Selbstbeherrschung und Erlösung, erzeugt nach Nietzsche aber Abwertung des Diesseits, Misstrauen gegen Körperlichkeit und moralische Überlegenheit durch Verzicht. Damit verbindet er auch die Kritik am Mitleid, was traditionell als höchste Tugend erscheint ihm nicht automatisch als lebensfördernd, sondern oft als Verstärkung von Schwäche und Leidensfixierung. Besonders wichtig ist, dass Nietzsche christliche Moral als Werkzeug der Subjektformung versteht. Sie ordnet Menschen nicht nur normativ, sondern formt ihre Selbstwahrnehmung. Priesterliche Macht, Schuld und Askese greifen ineinander. Die Kritik richtet sich daher nicht gegen einzelne religiöse Praktiken, sondern gegen eine gesamte Wertordnung, die aus Verzicht, Demut und Selbstverleugnung moralisches Kapital macht. So wird christliche Moral für Nietzsche zum historischen Motor einer tiefen Umwertung der Werte. Schließlich, warum das Werk bis heute für Ethik, Psychologie und Kulturkritik relevant bleibt, die anhaltende Bedeutung des Buches liegt darin, dass es Moral nicht als zeitlose Wahrheit behandelt, sondern als historisches und psychologisches Phänomen. Dadurch ist es nicht nur für Philosophie, sondern auch für Psychologie, Kulturkritik und Religionskritik anschlussfähig. Nietzsche fordert dazu auf, hinter moralischen Begründungen ihre Affekte, Interessen und Machtwirkungen zu untersuchen. Das macht das Werk modern, weil es Fragen stellt, die über klassische Normenethik hinausgehen. Wer profitiert von einer Moral? Welche Lebensformen werden durch sie gestärkt oder geschwächt? Welche Rolle spielen Schuld, Disziplin und Selbstdeutung? Für Leserinnen und Leser bietet das Buch daher keinen einfachen Kanon ethischer Regeln, sondern ein Werkzeug kritischer Analyse. Es ist besonders geeignet für Menschen, die moralische Gewissheiten nicht nur bestätigen, sondern prüfen wollen. Im Vergleich zu vielen anderen philosophischen Texten ist es deshalb so einflussreich, weil es eine Denkweise etabliert hat, die später in der Ideologiekritik, der Genealogie von Institutionen und der Kritik an normativen Selbstverständlichkeiten weiterwirkte. Zusammenfassend, zur Genealogie der Moral sollte vor allem von Leserinnen und Lesern gelesen werden, die sich für Philosophie, Ethik, Religionskritik, Psychologie und Kulturtheorie interessieren und bereit sind, vertraute moralische Begriffe in Frage zu stellen. Der Nutzen des Buches liegt weniger in praktischen Ratschlägen als in einer scharfen Methode des Nachdenkens. Es lehrt, Werte nicht nur zu übernehmen, sondern nach ihrer Herkunft, Funktion und Wirkung zu befragen. Gerade dadurch ist es intellektuell produktiv, auch wenn der Text anspruchsvoll bleibt. Im Unterschied zu vielen anderen Werken der Moralphilosophie bietet Nietzsche keine normative Theorie im klassischen Sinn, sondern eine historische und psychologische Diagnose moralischer Ordnungen. Das macht die Streitschrift besonders einflussreich, weil sie Moral als Problem sichtbar macht, nicht als fertige Lösung. Wer das Buch liest, gewinnt ein Instrument zur Kritik von Gewissheit, Autorität und Selbsttäuschung. Seine Stärke besteht darin, dass es nicht nur über Moral spricht, sondern die Bedingungen untersucht, unter denen Moral überhaupt glaubhaft wird. Wenn Sie unterstützen möchten Friedrich Nietzsche, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald